Werbung.
Organisiertes Verbrechen gibt es nicht nur in Großstädten. Unser Podcast Stadt, Land, Clan untersucht mafiöse Strukturen in Kleinstädten und im ländlichen Raum. Höre jetzt rein unter noz.de/stadtlandclan.
Braukunst, Trends und Historie. Hier erfährst du alles rund ums Bier. 7 Minuten, der Bier-Podcast mit Bastian Klenke.
Hey, moin moin und Prost aus dem kleinen Bierkeller. Herzlich willkommen zu 7 Minuten, dem Bier-Podcast. Ihr kennt natürlich das Sprichwort, ein gutes Bier braucht 7 Minuten. Und wieder einmal nehme ich mir diese 7 Minuten für ein ganz bestimmtes Thema aus dem großen Kosmos Bier. Mein Name ist Bastian Klenke, ich bin Redakteur und Diplom-Biersommelier und zusammen mit meinen Gästen schaue ich jede Woche auf Braukunst, Trends und Biergeschichte. Und heute schaue ich auf die heutige Bedeutung des Reinheitsgebotes. Ist das Reinheitsgebot überhaupt noch relevant oder gehört es überholt? Warum werden im vorläufigen Biersteuergesetz von 1993 neben den 4 Grundzutaten noch über 30 weitere Zutaten erwähnt? Und warum gilt das Reinheitsgebot nur in Deutschland und nicht EU-weit? Für dieses Thema habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Und heute haben wir sogar eine Audienz, nämlich beim Bierpapst höchstpersönlich. Konrad Seidel ist österreichischer Redakteur und Publizist. Und Konrad veröffentlichte bereits eine Vielzahl an Büchern zum Thema Bier und ist als Experte über die Grenzen der Alpenrepublik bekannt. Und mit Konrad Seidel unterhalte ich mich heute über die heutige Bedeutung des Reinheitsgebotes. Hallo Konrad, schön, dass du Zeit für uns hast. Ich grüße dich.
Ja, hallo. Ich hoffe, du hast ein Bier mitgebracht.
Ich habe hier eine ganze Zapfanlage. Was darf ich dir denn anbieten? Ich zapf uns mal ein schönes Bier.
Ich hätte gerne ein helles, bitte.
Ach, wunderbar. Konrad, wir wollen ja heute über das Reinheitsgebot sprechen. Welche Bedeutung hat das deutsche Reinheitsgebot überhaupt heute noch?
Also es hat einen großen identitätsstiftenden Faktor für die deutschen Brauereien. Sehr viele deutsche Brauereien gewinnen daraus mehr oder weniger ihre Identität. Und sie glauben, dass das weltweit solche Bedeutung hätte und das alles. German Purity Law, sagt das einem Amerikaner und der schaut dich an wie ein Autobus. Er hat keine Ahnung, was damit gemeint ist.
Und Romantiker sprechen dann ja auch immer von diesen 4 Zutaten für ein Bier, die das Reinheitsgebot von 1560 angeblich regelt.
Die stehen ja
Wasser,
gar nicht drin.
Gerste, Hopfen, Hefe. Genau. Aber heute sprechen wir ja sogar vom vorläufigen Biersteuergesetz. Und da steckt ja noch viel, viel mehr drin. Ich meine, wie kann man heute überhaupt diese Romantik noch aufrechterhalten?
Naja, das Vernünftige daran ist, dass man natürlich dem deutschen Konsumenten sagen kann, pass auf, wir haben hier etwas, was es so anderswo nicht gibt. Das stimmt teilweise, weil natürlich gibt es überall Lebensmittelrecht. Dann kann man sagen, oh, das ist so alt. Na, ganz so alt ist es ja auch nicht. Aber die Konsumenten haben irgendwas, woran sie sich festhalten können und sagen können, okay, wenn ich da jetzt das Helle von dir bekomme, dann weiß ich, das ist nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut und das ist was Bodenständiges. Und das ist, ja, das ist deutsche Folklore. Und das sollte man nicht gering schätzen. Man macht ja auch, ich weiß nicht, deutsche Volksmusik und findet die schön. Und manch einer, der nach Deutschland kommt, sagt, ey, kann ich diese schöne Volksmusik bei euch hören? Wenn man es irgendwo echt bekommt, ja wunderbar. Beim Bier ist es immer echt, das ist das Schöne daran.
Jetzt steckt ja aber, wie gesagt, in diesem Biersteuergesetz von 93 noch eine ganze Menge mehr drin. Es sind ja nicht nur noch 4 Zutaten, sondern es sind ja eine ganze Menge mehr Sachen, die erlaubt sind. Klar, die meisten heben auf diese PVPP-Kügelchen ab, aber da steckt ja viel, viel mehr drin. Wie passt das heute noch zusammen?
Ja, es ist so, wie gesagt, Folklore und neue Technik müssen ja zusammengebracht werden. Es muss ja auch so sein, auch wenn man sich anschaut, ja, das Gesetz ist ja jetzt auch, das vorläufige Biergesetz, haben wir jetzt 30 Jahre. Ja, da sieht man auch, dass sich das immer wieder anpassen lassen musste, dass das Verständnis der Bevölkerung davon aber überhaupt nicht angegriffen wird. Ja, also wenn man in den gesetzlichen Regelungen das eine oder andere erlaubt oder verbietet, dann ist das etwas, was ein paar Techniker interessiert. Aber ich denke mal, viele deutsche Konsumenten sagen, das ist ein reines Bier. Und vor allem das, was man auch sehen muss, die Deutschen haben ein hohes Vertrauen ins Bier, auch wenn immer wieder gesagt wird, oh, da konnte man in, ich weiß nicht, wie geringen Spuren Glyphosat nachweisen oder sonstige Dinge. Das heißt ja nur, dass man sehr gute Messinstrumente hat. Das heißt ja nicht, dass das Bier nicht rein wäre.
Das stimmt. Jetzt gibt es aber auch eine Menge Brauer, vor allen Dingen aus der sogenannten Craft-Szene, die das Reinheitsgebot heute als überholt ansehen. Ist diese Regelung aus deiner Sicht überhaupt noch zeitgemäß?
Ich sage mal als Österreicher, bin ich nicht ganz unfroh, dass in Deutschland die Kreativität der Brauer ein wenig eingeschränkt ist, weil es gibt einige deutsche Kraftbierbrauer, die dann nach Österreich gehen und in einer österreichischen Brauerei ein Collaboration Brew machen, weil einführen darf man ja in Deutschland auch ein Bier, wo man sagt, da ist jetzt, ich weiß nicht, dieses oder jenes Kräutchen drinnen oder da gibt es irgendwelche Früchte als Zutaten. Das sind natürlich alles Randerscheinungen auf dem Biermarkt. Das macht ja auch volumenmäßig nichts aus. Ja. Aber es ist etwas, wo sich eine kleine Brauerei profilieren kann. Und unsere österreichischen Brauereien machen das ganz gut. Die belgischen schon lang und die englischen sowieso.
Und das haben wir ja das deutsche Reinheitsgebot gerade schon gehabt. Der Amerikaner wird das so gar nicht kennen. Und auf europäischer Ebene hat sich ja sogar das österreichische Lebensmittelbuch durchgesetzt. Wo genau liegen da die Unterschiede zwischen Reinheitsgebot und Codex Alimentarius Austriacus?
Ja, also in unserem Codex drinnen, der auch erst vor wenigen Jahren wiederum adaptiert wurde, da ist natürlich einiges festgeschrieben, was man in Österreich tun darf, zum Beispiel, was ist ein Kreativbier? Da darf zum Beispiel, was eine vernünftige Regelung ist, nicht im Nachhinein Alkohol zugesetzt werden. Also, wenn man ein alkoholisches Biermischgetränk hat, dann muss aller Alkohol aus der Gärung kommen und nicht aufgesplittet werden. Das ist eine vernünftige Regelung. Und auch das hat man erst vor relativ kurzer Zeit, also glaube ich 7, 8 Jahre, hat man das bei uns eingeführt, weil es vorher einfach nicht geregelt war. Man gesagt hat, ja, aber ein Bier-Whisky-Mischgetränk, das wäre so eben nicht erlaubt. Das sind so Beispiele, die bei uns wichtig sind und wo man sagt, ja, da muss man den Konsumenten auch davor schützen, dass er dann irgendwann schon weiß, was er bekommt.
Lieber Konrad, das waren ganz tolle Antworten auf unsere Fragen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Unser Bier ist auch fertig. Lass uns doch erstmal anstoßen und ich würde einfach sagen, Prost!
Alkohol erfordert einen verantwortungsvollen Umgang und kann bei hohem Konsum deine Gesundheit gefährden. Mit diesem Podcast wollen wir in keinem Fall den Konsum von Alkohol verherrlichen. Vielmehr möchten wir über die Historie des Bieres, aktuelle Trends und die Braukunst als Kulturgut aufklären und damit unterhalten.